habe ich zwei große Passionen gehabt. Das eine war im Grunde Technologie und das andere war tatsächlich relativ untypisch für das Alter sicherlich, das Experimentieren mit Bewusstseinszuständen. Und muss schon zugeben, auch rückblickend, dass für mich sehr stark dann auf einmal das Thema war, hey wow, Geld ist hier die neue Währung. Das ist die neue Währung von Coolness und Anerkennung. Und bin da voll reingeschlittert.
Die Frage ist auch sozusagen, vielleicht hat alles seine Zeit. Und vielleicht muss man manchmal auch gewisse Erfahrungen machen,
ja,
um ein gewisses Bewusstsein und dann auch eine gewisse Urgency quasi zu entwickeln. Und
nach einem Jahr des Rückzugs, muss ich das ja so vorstellen, dass man da ja wirklich Stunden jeden Tag meditiert. Also das ist ein Retreat. Und aus dieser Welt zu kommen, wieder zurück nach Berlin, das war wirklich auch nicht ganz leicht. Viele der Trigger immer noch da sind. Und habe im Grunde, ich sage immer so scherzhaft, eigentlich fast nichts, was ich nicht ausprobiert habe in diesem Bereich, inklusive Plant Medicine und Psychedelics und mit allem mal zumindest experimentiert, an manchen Themen sicherlich ein bisschen länger geblieben.
Glück wird oft mit Konsum und mit Belohnung letzten Endes.
Ja, wir verwechseln Glück mit Befriedigung.
Genau.
Kurzfristiger Befriedigung.
Herzlich willkommen zu einem neuen In Good Company Podcast mit meinem Freund Patrice. Patrice ist Zen-Mönch, Investor und Unternehmer. Ich habe Patrice in 2015 kennengelernt, als er Partner bei Heilemann Ventures war und auf der Überholspur unterwegs. Work hard, party hard wäre damals das Motto gewesen, mit dem ich ihn beschrieben hätte. In Corona sind wir uns dann wieder begegnet und dort habe ich dann einen ganz anderen Patrice kennengelernt. Er meinte, dass er 2018 auf dem Peak seiner Karriere auf einmal feststellte, dass er nicht glücklich ist. Und dass das für ihn sozusagen der Startpunkt einer Reise nach innen und einer, ja, Transformation gewesen ist. Er hat 2 Jahre in Bali gelebt, 1 Jahr im Kloster und hat versucht herauszufinden, was es bedeutet, zufrieden und glücklich zu sein. In dieser ersten Episode von dem In Good Company Podcast sprechen wir über Self-Leadership, Regulierung des Nervensystems und warum sein Nervensystem ganz lange im Fight-and-Flight-Modus festhing und sein Leben sich, ja, wie ein Kampf anfühlte. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, in die Stille zu gehen und sich zurückzuziehen, um dann wieder bewusst ins Leben zu treten. Diese Episode ist für mich persönlich eine ganz besondere, da ich vor ein paar Jahren selbst eine kleinere Reise nach innen angetreten habe und mir Meditation über die letzten Jahre viel geholfen hat, gewisse Antworten zu finden. Ich beobachte immer wieder bei ambitionierten Menschen, insbesondere Gründern, die oft im Außen erfolgreich sind, aber im Innen sehr strugglen. Ich hoffe, dass wir euch mit dieser Episode vielleicht ein paar Impulse für euren Weg mitgeben können und wünsche euch jetzt viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge von In Good Company. Patrice, schön mit dir heute In Good Company zu sein.
Absolut, mein Lieber.
Ich atme gerade, weil wir gerade eben hier, wir hatten ja einiges an Aufregung heute Morgen, das hast du ja auch mitbekommen, dass dann das Setup ein bisschen länger gedauert hat. Und wir haben gerade eben eine Breathwork-Session gemacht.
Genau.
Und jetzt bin ich entspannt.
So soll es sein, ne? Deswegen macht man das. Ja.
Ja, und das ist vielleicht auch schon, sag ich mal, so ein erstes Intro zu, ja, den Themen, über die wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke.
Weil die Themen, die wir heute so auf unserer Agenda haben, mich auch in den letzten Jahren sehr stark begleitet haben und ich sie als sehr wichtig erachte, um dieses Glück, diese Zufriedenheit und ja, so die Fragen zu beantworten, die wir uns so im Laufe des Lebens stellen.
Das ist es.
Ja, let's jump in.
Ja, gerne, shoot.
10 Jahre ist es ja auch mittlerweile her, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Damals hätte mich jemand gefragt, wie ich dich vorstelle, hätte ich gesagt, ja, hey, ist der Patrice, der kommt aus meiner schönen Heimat Frankfurt, ja, und ist halt so ein Investor in Berlin. Mhm. Ja. Wenn ich dich jetzt vorstellen würde, würde ich immer noch sagen, aus Frankfurt, Investor, Unternehmer. Aber ich würde auch sagen, und dazu kommt auch noch, er ist ein Zen-Mönch. Wie kam es dazu?
Ja, große Frage. Kann man wahrscheinlich extrem viel dazu sagen. Ich würde sagen, also kurz ausgeholt, weil mir das auch in den letzten Jahren immer klarer geworden ist. Simon Sinek hat das ja so schön gesagt, wenn man sich ein bisschen mit seiner Theorie beschäftigt, ne, so, was ist mein Why, wo komme ich her, dann sagt er ja, dass wirklich der Grundstein sehr häufig in der Kindheit einfach schon gelegt wird. Und wenn ich so zurückblicke, dann war das bei mir gar nicht groß anders. Tatsächlich habe ich zwei große Passionen gehabt. Das eine war im Grunde Technologie, ja, hatte irgendwie mit 16, 17 schon mein erstes kleines Tech-Projekt, damit auch Geld verdient, online natürlich, irgendwie mit einem sehr guten Freund aus der Nachbarklasse. Und das andere war tatsächlich relativ untypisch für das Alter sicherlich, das Experimentieren mit Bewusstseinszuständen. Also ich habe schon über die Geschichte von Buddha gelesen, die mich sehr inspiriert hat, habe meine ersten Meditationsversuche gehabt, habe mit Selbsthypnose experimentiert, mit autogenem Training. Und das ist sozusagen, muss man dazu sagen, ne? Insofern ist es vielleicht auch nicht ganz überraschend, dass ich irgendwann diesen Weg in die Spiritualität dann wieder gefunden habe. Habe dann allerdings erstmal meiner Passion für Technologie bin ich gefolgt. Das ist jetzt ja 15 Jahre her, der Berufseinstieg irgendwie war erstmal Investmentbanking, wie es damals noch klassisch war, aber dann der Weg nach Berlin und im Grunde halt diese große Hafenrundfahrt in der Startup-Szene gemacht. Mhm. Und so vor 7 Jahren, würde ich sagen, war der erste Zeitpunkt, wo mir dann sehr klar geworden ist, wie stark ich reingezogen worden bin in diese Welt, in die Welt des Erreichen Wollens, Hamsterrad, Kapitalismus, wie auch immer du es nennen möchtest, ja. Und das war sehr bereichernd, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber zunehmend gemerkt, und da gab es einen ganz konkreten Punkt, der mir bis heute in Erinnerung bleibt, wo ich mit einem Freund von mir hier im Soho-Haus saß. Die Berliner werden das kennen, der klassische Treffpunkt für die Startup-Szene. Und festgestellt habe, dass ich überhaupt nicht glücklich bin. Dass irgendwie ich total unbefriedigt bin, tief in mir. Und das war ein ziemlicher Schlag, weil ich gefühlt das eigentlich davor gar nicht so in meinem Bewusstsein war. Und das hat eine ziemliche Kaskade losgetreten, ja. Und habe jetzt, würde ich tatsächlich sagen, die letzten 5 Jahre diesen Teil meiner Reise oder meiner Passion aus der Kindheit fast zum Fulltime-Job gemacht. Und ein Teil davon war dann tatsächlich auch dieser Klosteraufenthalt. Der Christian Miele hat mir tatsächlich damals den Zen-Meister vorgestellt, Hinak Polenski, und das Kloster, Zen-Kloster Buchenberg. Und mein erster Aufenthalt dort war wirklich so, dass ich sehr schnell festgestellt habe, wie tief mich das berührt. Und dann kam auch relativ schnell die Einladung von dem Zen-Meister Hinak Polenski, dort in dem Kloster für eine Weile zu leben. Ich hatte überhaupt kein Bewusstsein dafür, was das heißen würde. Habe auch erstmal für mich gedacht, auf gar keinen Fall. Das war die erste Antwort. Und 2 Tage später hatte ich dann wirklich meine Taschen gepackt und bin dann ins Kloster gegangen. Nichts davon war großartig geplant. Am Ende war es so, dass ich über 1 Jahr dort gewohnt habe und dann auch irgendwann mal als Laienmönch ist im Grunde die offizielle Bezeichnung, dort auch ordiniert wurde und diesen Weg auf der Basis bis heute auch weitergehe.
Okay. Das war ja eigentlich, wir hatten im Vorgespräch, hattest du ja auch wirklich dein Leben in 3 Abschnitte oder dein bisheriges Leben in 3 Abschnitte unterteilt. Kindheit, Business und quasi Transformation.
Korrekt, ja.
Und sozusagen vor 6, 7 Jahren im Soho-Haus, ja, sitzend, kam dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, da fehlt was.
Ja.
Ja. Und dieser Prozess hat eingesetzt und dann auch kam eines zum anderen und natürlich auch irgendwo glückliche Zufälle, dass natürlich ein Christian, ja, dich dann auch da dir diesen Impuls gibt.
Absolut.
Ja. Ja. Lass uns aber noch mal ein bisschen detaillierter in diese einzelnen Abschnitte reingehen. Mhm. Ja? Weil du hattest zu Anfangs gesagt, dass du in der Kindheit schon mit Meditation, autogenem Training in Berührung kamst. Wie kam das? Durch wen?
Am Ende wahrscheinlich sehr stark durch meine Eltern auch, weil beide schon einen Zugang zur Spiritualität irgendwie hatten und irgendwie zu der Idee, dass da ein bisschen mehr ist als nur diese Welt der Erscheinung und des Äußeren und des Erreichenwollens und so. Und sich damit auch in ihrem eigenen Leben sehr stark auseinandergesetzt haben. Und beispielsweise das Buch von Hermann Hesse, Siddhartha, die Geschichte Buddhas, habe ich eigentlich von meinem Vater bekommen. Und insofern war das schon ein sehr starker Impuls durch mein Elternhaus. Gleichzeitig glaube ich, mein Umfeld, auch meine Familiengeschichte, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die sicherlich schon auch ein gewisses Leid für mich kreiert hat, hat auch dazu geführt, dass da in mir ein tiefes Suchen irgendwo schon war. Suchen nach einer anderen Wahrheit, nach irgendwas Tieferem. Und dann am Ende aber auch ein großes Interesse und eine Neugierde, gerade die man eben als Jugendlicher noch sehr stark hat, die wir häufig als Erwachsener dann ein bisschen verlieren, dieses kindlich-spielerische. Und ich glaube, das war so ein Gemengelage aus diesen verschiedenen Aspekten, die mich da am Ende dann wirklich sehr stark fasziniert haben. Bis zu einem Punkt, wo ich wirklich zunächst drüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt studieren soll oder ob ich nicht gleich diesem Weg folgen soll.
Okay. Weil, ist ja interessant, klar, du hast durch dein Elternhaus einen gewissen Impuls bekommen.
Ja.
Der hat diese Neugier geweckt, dann bist du ja relativ eigentlich tief rein, gerade für das Alter, wenn man überlegt, ja, was für Themen man eigentlich in dem Alter sonst noch so,
ja. Ja.
So hat. Wie kam es dann Kindheit und jetzt würde ich sagen, sozusagen kam der Schritt in diese Business-Phase rein, dass du dich eigentlich mehr oder minder dem abgekehrt hast?
Abgekehrt würde ich in der Intensität nicht sagen, wenn man sich die letzten Jahre jetzt anschaut, sagen wir mal eine Verschiebung der Prioritäten und des Fokus wahrscheinlich, auch durch natürlich den auch zum Teil glücklichen Umstand, dass es eben finanziell dann auch gut genug lief, dass ich mir das auch erlauben konnte, muss man natürlich auch mal sagen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass viele Menschen das in der Form so einfach nicht könnten, bin da auch sehr dankbar für. Das war dann am Ende, waren die Früchte der 10 Jahre, wo ich mich dann auch teilweise fast bis in den Burnout hereingearbeitet hatte. Und es ist allerdings schon so, dass ich auch heute jetzt noch Business mache und das auch gerne mache. Es ist ein sehr interessantes Learning für mich. Zu Beginn dachte ich noch wirklich, Mensch, ob ich das so weitermachen kann. Ne? Also jetzt weiter einfach die ins Hamsterrad wieder einsteigen und anfangen zu rennen. Und jetzt merke ich, und auch in den letzten Jahren merke ich mehr und mehr, ich habe ja weiter auch so Company Building Cases gemacht, weiter investiert, weiter Unternehmen unterstützt und so, aber eben mal mehr, mal weniger, war ja auf Bali 2 Jahre, habe da auch im Immobilienbereich ein paar Dinge angefangen. Also das ist schon immer irgendwie ein Teil meiner Identität geblieben, aber wo es vielleicht davor 100% war, waren es dann jetzt noch 30 oder so. Und deswegen würde ich sagen, fast der Fulltime-Job im Bereich Selbstentwicklung und dieser anderen Teil der Passion. Und das Interessante für mich ist wirklich jetzt im Moment das Learning, dass ich jetzt mit Freude und Spaß von außen betrachtet wieder Dinge tue, die sehr ähnlich sind dem, was ich davor auch gemacht habe. Wieder investieren, wieder mit Startups arbeiten. Jetzt vielleicht hier und da ein bisschen mehr auch so eine Coaching-Rolle. Das hat sich einfach mehr und mehr dann auch ergeben über die letzten Jahre. Aber auch einfach Ärmel hochkrempeln und mit anpacken. Und das ist interessant für mich, dass du im Grunde ein und das Gleiche tun kannst. Aber die Frage, wie du es tust, mit welchem Mindset du es tust, die kann so unterschiedlich sein, dass es die ganze Sache verändert. Also nicht nur sozusagen das What, sondern eben das How und das Why sind am Ende dann tatsächlich für mich im Moment noch maßgeblicher.
Also du gehst den gleichen Weg, aber du nimmst ihn ganz anders wahr.
Ja, so kann man sagen, ja.
So, du hattest gesagt, es hatte dann Priorität für dich, dieses Thema Business. Warum hat, also, weil was ich jetzt rausgehört habe, jetzt in diesem dritten Abschnitt der Transformation sagst du, hey, du bist auch glücklicher geworden. Und in der Kindheit scheint es dir auch was gegeben zu haben, sonst hättest du dich da, sage ich mal, nicht so reingebohrt.
Richtig, ja. Ja.
Warum war es dann weniger Priorität an einem gewissen Punkt? Und du beschreibst ja auch sozusagen den zweiten Abschnitt als den Abschnitt Business.
Ja.
Und hast im gleichen Atemzug auch gesagt, dass sich insbesondere in dieser Zeit sich dein Leben teilweise wie so ein Krieg angefühlt hat.
Mhm.
Die Frage ist, warum hast du dich dann dafür entschieden, an diesem Wendepunkt wirklich das zu so einer starken Priorität zu machen?
Den Das Business? Oder?
Genau.
Du meinst quasi, warum ich nach der Schule erstmal voll in diesen Businesspfad eingestiegen bin?
Genau.
Ja. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte in der Schule zu Beginn eigentlich ganz andere Interessen, als gut in der Schule zu sein. Und das hat sich für mich relativ spät entwickelt, wo ich aber gleichzeitig dann festgestellt habe, wow, die Welt verändert sich jetzt für mich. Ich werde zu Hause ausziehen. Es geht um andere Dinge, als cool zu sein in der Schule oder irgendwie den Werten so ein bisschen nachzueifern, die halt in der Schulzeit wichtig sind. Jetzt kommt das Erwachsenenleben. Und muss schon zugeben, auch rückblickend, dass für mich sehr stark dann auf einmal das Thema war, hey, wow, Geld ist hier die neue Währung. Das ist die neue Währung von Coolness und Anerkennung. Und bin da voll reingeschlittert, tatsächlich. Und bin darüber wahrscheinlich auch ein bisschen unbewusst geworden und habe mich dem Thema dann voll verschrieben. Das ist auch sicherlich ein Teil meines Charakters. Einfach, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Das klingt erstmal toll, kann aber auch zu viel Leid führen. Das war der Grund. Da würde ich jetzt gerne einen hochtrabenderen, schöneren Grund nennen, aber wahrscheinlich ist es das, was für viele andere auch der Antrieb erstmal war. Einfach das Thema Karriere, Erfolg, Anerkennung, Geld.
Und Sicherheit natürlich auch in einer gewissen Art und Weise.
Absolut. Und Sicherheit, ja. Sicherlich auch ein Thema finanzielle Sicherheit, die bei mir von außen gesehen immer gegeben war. Aber mein Vater war selbstständig und es war sehr oft so, dass dann eben mal viel Geld da war, mal weniger. Und um ein Haar hätte das auch gar nicht geklappt mit dem Studium, was ich mir vorgestellt habe, was eben nicht ganz günstig war. Also das war auch so ein laufendes Thema für mich. Mhm. Und mir war klar, ich möchte dieses Thema Geld, finanzielle Sicherheit und vor allem die Freiheit, die damit kommt, sehr schnell abhaken irgendwie. Ich möchte das erledigt haben, dass ich mich dann um andere Themen kümmern kann und dann vielleicht sogar helfen kann, spirituelle Themen voranzutreiben. War ein toller Gedanke. Ist nur so, das hat mich dann so vereinnahmt, dass ich dann 10 Jahre später gefühlt so ein bisschen am Strand wieder angespült wurde, ziemlich leer und sinnbefreit. Und dadurch kam dann der zweite Schritt.
Also erstmal danke fürs Teilen, aber ich glaube, genau das beschreibt eigentlich auch, wie das Leben ist, weil man kann sich etwas bewusst sein, aber wir leben halt in der Gesellschaft, in der Umwelt, ja. Und auch wenn wir uns versuchen, frei zu machen von Externalitäten, sie beeinflussen uns. Also das Thema Anerkennung und so weiter. Und hast du ja auch gesagt, so Geld, gutes Geld verdienen heißt, okay, ich bin entsprechend auch anerkannt.
Ja.
Ja. Aber es ist dann auch einfach so, wir leben in einer kapitalistischen Welt und da ist halt Geld die Währung.
Ja.
Und du musst halt erstmal schauen, Anfang 20, wie du entsprechend da rankommst, um halt hier auch einfach, sag ich mal, zu existieren. Und ich glaube auch, wenn man reflektiert ist, wenn man auch noch einen anderen Weg sieht, es ist dann halt immer ein Ausbalancieren.
Ja.
Und wie du das, sag ich mal, beschrieben hast, du hast dann gesehen, okay, ich muss die Priorität da setzen.
Ja.
Es kann dann halt auch mal schnell außer Kontrolle geraten.
So ja. Ist es, ja. Wenn man nicht genügend Bewusstsein darüber hat, was man tut, warum man es tut, was bei mir sehr stark der Fall war. Ich glaube, bei ein paar anderen Leuten in dieser Welt wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Ja? Mhm. Mit Bewusstsein lassen sich die Dinge viel besser in die Balance bringen.
Die Frage ist auch sozusagen, vielleicht hat alles seine Zeit. Und vielleicht muss man manchmal auch gewisse Erfahrungen machen,
ja,
um ein gewisses Bewusstsein und dann auch eine gewisse Urgency quasi zu entwickeln.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ja. Ja. Weil es hört sich halt immer so schön an, nach innen hören und eigentlich ist die Zufriedenheit, aber Hard Fact ist einfach, wir leben auf dieser Welt, in einer Gesellschaft und wir haben uns ja auch nicht, und du hast dich auch nicht entschieden, dass du jetzt, sag ich mal, fest im Kloster lebst und dich, sag ich mal, abkehrst. Ist auch ein Modell, was, wie man sieht, ja auch funktioniert.
Ja.
Ja. Aber auch nicht jedermanns, jeder Fraus Sache.
Nicht jedermanns, jeder Fraus Sache, korrekt. Und sicherlich auch diskutabel. Also ich möchte niemandes sozusagen Lebensentscheidung am Ende bewerten. Aber sicherlich kann man sich die Frage stellen, ob das Wachstum wirklich im kompletten Rückzug dann am Ende passiert oder ob es nicht auch einfach in der ganz bewussten Konfrontation mit der Welt auch passiert. Das war eine große Erfahrung für mich auch, aus dem Kloster zu kommen, sich dann neu zu finden nach einem Jahr des Rückzugs und der Meditation. Man muss sich das ja so vorstellen, dass man da ja wirklich Stunden jeden Tag meditiert. Ich habe an so gut wie jedem Session, also das ist ein Retreat, teilgenommen, wo du teilweise 14, 16 Stunden am Tag meditierst. Ja. Und aus dieser Welt zu kommen, wieder zurück nach Berlin, das war wirklich auch nicht ganz leicht. Und dann habe ich festgestellt, dass viele der Trigger immer noch da sind. Ja, die waren nur einfach nicht mehr so präsent im Kloster. Ich habe trotzdem viel gelernt und das hat mir enorm geholfen. Aber dieses Bewusstsein dann dafür zu haben und so, da die letzten Jahre insbesondere, wo ich ja wieder dann Teil der Welt war, egal jetzt ob hier oder auf Bali, für mich ist sehr stark die Erfahrung gewesen, dass das eigentlich ein unabdingbarer Teil meiner persönlichen Wachstumsreise war. Ja.
Mhm. Was meinst du mit unabdingbarer Teil? Also dieses Ja für dich?
Die Konfrontation danach mit der Welt.
Mit der Welt, genau, genau. Weil ich würde es eigentlich auch so beschreiben, dass du vielleicht in diesem Ja einerseits wieder Ressourcen aufgebaut hast. Also du hast dich ja 10 Jahre ziemlich verausgabt. Du hast es ja kurz sozusagen erwähnt, dass du wirklich auch manchmal das Gefühl hattest, kurz vor dem Burnout entsprechend zu sein.
Ja.
Und dein Leben, wie gesagt, wie ein Krieg wahrgenommen hast, was ja ein konstantes, hohes Stresslevel dann entsprechend bedeutet.
Richtig.
Ja. Und was du ja nach dem Jahr vielleicht warst, du hattest wieder gewisse Ressourcen, eine gewisse Energie und du hattest eventuell gewisse Tools,
genau,
um mit den Sachen, die uns, sage ich mal, in diesem Leben so triggern, besser umzugehen.
Absolut, ja. Ich glaube, das ist sehr schön beschrieben, hätte ich kaum besser beschreiben können. Tatsächlich ist das eine große Learning, was ich einfach gemacht habe über die letzten Jahre, wie absolut elementar unser Nervensystem ist. Mhm. Und zwar noch viel elementarer, das klingt erstmal so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber noch viel elementarer, als es mir damals klar war und ich glaube, den meisten Menschen klar ist. Und gerade diese Aussage in Bezug auf mein Leben hat sich wie ein Krieg angefühlt, da kann man jetzt natürlich auf externe Umstände zeigen, ne, von der Kindheit bis dann zum Business und so. Aber am Ende des Tages war es im Grunde der Effekt, den es auf mein Nervensystem hatte und da sehr stark in diesem Fight or Flight, also Kampf- oder Fluchtmodus zu sein, also diese sympathische Aktivierung des Nervensystems, die irgendwann chronifiziert ist. Und das ist dann auch diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass unsere Gedanken gar nicht mehr aufhören und dass wir am Ende dann schlecht schlafen und dass wir dann eben auch am Wochenende, wenn wir eigentlich entspannen könnten, nicht mehr entspannen. Und da bin ich halt voll reingerasselt. Das geht eine Weile gut und irgendwann mal geht es eben nicht mehr gut. Und die Erfahrung haben ja auch einige gemacht. Und eine der ganz großen Learnings aus dieser Zeit für mich war, wie reguliere ich denn mein Nervensystem? Also erstmal Bewusstsein dafür zu haben. Und dann, wie reguliere ich das denn eigentlich? Ja? Und das ist eine extrem spannende Reise, weil man auf einmal nach innen guckt. Ja? Wir haben ja immer wieder drüber gesprochen, so dieses Look Inside, was so meine große Message an mich selbst wäre, rückblickend. Und ich denke auch an die meisten anderen Menschen.
Du hast aber auch in dem Kontext mit mir ein interessantes Zitat geteilt von einem Zen-Meister, der gesagt hat, Zen ist im Grunde die Kunst der Regulierung des Nervensystems.
So die Wissenschaft des Nervensystems.
Die Wissenschaft, ja. Ja. Und somit, lass uns vielleicht auch auf dieses Nervensystem mal ein bisschen konkreter eingehen, weil Fight and Fly Mode, was bedeutet das? Was passiert da im Körper, um das mal klarer zu verdeutlichen? Cortisolausschüttung, vielleicht kannst du das kurz erläutern.
Ja, gerne. Da kann man natürlich sehr viel vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. In der großen Schau ist es einfach erstmal so, dass wir zwei Teile unseres Nervensystems haben, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Das eine ist der sogenannte Sympathikus, das andere ist der Parasympathikus. Mittlerweile gibt es da auch Theorien, die tiefer gehen, Polyvagaltheorie, die den Parasympathikus dann nochmal aufteilt in ventral und dorsal und dann nochmal eine Nuance reinbringt. Aber ich würde sagen, um es ein bisschen einfacher zu halten, Sympathikus, Parasympathikus, genau. Zwei Teile unseres Nervensystems. Der eine, der tatsächlich zuständig ist für die Aktivierung, wenn der Säbelzahntiger kommt, einfach evolutionsbiologisch, dann das Kampf- oder Fluchtsystem anzuschalten. Mittlerweile gibt es eben Kampf, Flucht und auch Freeze, ne? Todstellen, da kommen dann die anderen Teile wieder rein. Und auf der anderen Seite der Parasympathikus, der klassisch für Rest und Digest, also Ausruhen und Verdauung tatsächlich zuständig ist. Und die sind laufend in einem Spiel miteinander. Und es ist sehr natürlich für uns, auch immer wieder von einem ins andere zu gehen und teilweise auch mal in der Mitte zu sein und so. Und was, das ist unglaublich spannend, wenn man sich damit beschäftigt, für welche Vorgänge im Körper, das alles verantwortlich ist. Man nennt das ja auch das autonome Nervensystem. Es steuert tatsächlich fast alles. Alle unsere Organe. Es gibt unglaubliche Studien darüber, dass das sogar unsere kognitiven Fähigkeiten und welche Entscheidungen wir im Leben treffen, wie wir mit Menschen interagieren, alles beeinflusst. Und das ist am Ende natürlich, hängt zusammen mit Hormonausschüttungen, du hast es schon gesagt, Cortisol und sicherlich auf dem anderen Ende des Spektrums eher entspannende Hormone. Und das zeigt sich dann auch somatisch in einem gewissen Gefühl, Anspannung zum Beispiel oder Entspannung der Muskeln und der Faszien. Und so weiter und so fort. Also eine unglaubliche Kaskade, die tatsächlich unser System inklusive Hirnwellen, und man kann es überall nachweisen und messen, völlig in Beschlag nimmt. Und ich kann das im eigenen Leib spüren, wenn ich von einer sehr starken Aktivierung wieder in Entspannung komme, sehe ich die Welt anders. Also ich halte Dinge wieder für möglich, sehe Lösungen, denke mehr Long-Term und so weiter.
Ja, das ist super spannend, weil das ist auch über die letzten Jahre so meine Erkenntnis, wie wichtig es ist zu wissen, in was für einem emotionalen Zustand du bist. Und dieser emotionale Zustand meint quasi dasselbe wie, okay, wo steht mein Nervensystem gerade?
Ja.
Und ich glaube, das merkt man auch insbesondere, wenn man in schwierige Gespräche in Partnerschaften reingeht. Da hat dich was getriggert gehabt und du merkst, du kannst eigentlich nicht mehr wirklich, also es passiert dann was, also es nimmt seinen Lauf und im Nachgang überlegst, okay, was ist hier eigentlich passiert?
Korrekt.
Ja? Und dann fängt dieser Automatismus an, der sozusagen damit startet, dass du irgendwo getriggert bist und aus diesem sozusagen Loop dann auch nicht mehr entsprechend rauskommst. Mhm. Ja? Und dein Nervensystem einfach vielleicht in diesem Fight-Mode ist, ja, und du gar nicht fähig bist, jetzt mit der Person gegenüber eine Lösung zu finden.
Ganz genau. Du siehst halt einfach, also es ist ja mittlerweile auch sehr gut erforscht in der Verhaltenspsychologie und Neuropsychologie, was das eben für Auswirkungen hat. Und es ist sehr stark so, dass eben so eine sehr starke Aktivierung auch evolutionsbiologisch das Ziel hat, dass wir egoistischer werden, dass wir mehr unsere eigene Sicht sehen und nicht so sehr die des anderen.
Genau, der Säbelzahntiger kommt rausgesprungen, dann geht es sozusagen darum, zu reagieren.
Einfach. Mit dem willst du dann kein tiefes Gespräch führen, sondern du willst dann entweder rennen oder mit ihm kämpfen.
Was ich super spannend finde und auch hilfreich, wenn man manchmal in diesen Automatismus kommt, sich zu vergegenwärtigen, dass es eigentlich immer ein 90-Sekunden-Loop ist.
Mhm.
Ja, bedeutet, du kommst in diesen Konflikt rein wegen einer Kleinigkeit, du spürst es, und eigentlich musst du nur diese 90 Sekunden überkommen und dann imstande sein, sozusagen deine Gedanken in einem gewissen Maße zu kontrollieren, dass nicht wieder sozusagen dieser Loop erneut getriggert wird.
Ja.
Und dann bist du auf einem emotionalen Level, in dem du wahrscheinlich einen Konflikt, die Situation besser, effektiver lösen kannst.
Mhm.
Hört sich sehr simpel an, ist natürlich auch nicht so einfach umzusetzen, ja. Aber hat mir manchmal schon gerade in, ob es jetzt im Business in angespannten Situationen ist, geholfen, einfach dieses Durchatmen, aus diesem Loop entsprechend rauskommen oder wenn es mit, ja, Freundinnen, Freunden, manchmal hat man ja seine Themen,
ja.
Einfach Themen besser aufzulösen quasi.
Absolut, ja. Wow. Absolut. Also die 90-Sekunden-Regel ist ja viel zitiert. Tony Robbins spricht da ja auch viel drüber. Ich finde es schön, wie er darüber spricht, weil er sagt, Am Ende geht es darum zu wissen, wo das Ziel liegt. Und er selber hat auch angefangen, da war es eher eine 3-Day-Rule und dann war es irgendwann mal eine 9-Hour-Rule. Im Grunde geht es nur darum, genau das, was du gerade sagst, aus meiner Sicht zumindest, Bewusstsein dafür zu schaffen, aha, da ist etwas passiert und die Geschichte erzählt sich mein Unterbewusstsein noch immer und hält daran fest. Deswegen bin ich immer noch getrieben von Stresshormonen und sehe die Welt unter Umständen anders. Deswegen so wichtig, Tony Robbins spricht ja auch sehr viel über Breathwork und andere Methoden, im Grunde dein Nervensystem zu regulieren. Also erstmal, erster Schritt Bewusstsein, was du gerade gesagt hast. Zweiter Schritt Wissen, wo das Ziel liegt. Ja, also das Ziel liegt darin, das loszulassen, was mich jetzt gerade noch beschäftigt. Und das Dritte ist dann wirklich das Doing und dann für sich herauszufinden, wie kann ich es denn loslassen? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und häufig ist es auch nicht, in inneren Widerstand dagegen zu gehen, sagen, das will ich jetzt nicht haben, sondern ist tatsächlich eher es zuzulassen und die Emotionen auch mal zu fühlen und mal reinzuschauen, was ist da eigentlich getriggert worden in mir? Deswegen wieder Look Inside, ja. Aber grundsätzlich absolut, ja. Die 90 Sekunden sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kommen aus einer sehr neurobiologischen Sichtweise, dass im Wesentlichen eine die hormonelle Reaktion einer Emotion oder der Effekt davon nur 90 Sekunden anhält und alles, was darüber hinausgeht, ist, wir halten quasi mit einer Geschichte daran fest und rekreieren dieses Event.
Also wir triggern uns selber.
Richtig.
Durch unsere Gedanken.
Genau.
Und halten uns in diesem Stresszustand. Genau. Wir haben eben gerade bei Tools gestoppt, bevor wir sozusagen hier rein sind, auch ins Nervensystem, was es eigentlich bedeutet, was es für verschiedene Zustände gibt. Jetzt sage ich mal zurück zu den Tools. Du bist aus dem Kloster gekommen, du hattest mehr Energie, mehr Ressourcen wieder, ja, aber du hast auch unterschiedlichste Tools erlernt für dich, die dir helfen, dein Nervensystem zu regulieren.
Ja.
Kannst du uns das ein bisschen im Detail erläutern? Was gibt es da für Tools? Wir hatten schon Breathwork, hast du kurz, Meditation, aber
vielleicht. Ja, also genau, tatsächlich für mich ist der Oberbegriff ist die Nervensystemsregulierung. Was ich für mich, ich habe auch so einen sehr geeky Teil in mir, der möchte immer Dinge ganz genau verstehen und verstehen, was ich da tue. Und ich war jetzt ja jahrelang auf dieser Reise und habe im Grunde, ich sage immer so scherzhaft, es gibt eigentlich fast nichts, was ich nicht ausprobiert habe in diesem Bereich, inklusive Plant Medicine und Psychedelics und mit allem mal zumindest experimentiert, an manchen Themen sicherlich ein bisschen länger geblieben. Und mein Learning am Ende, dass es ums Nervensystem geht und ich habe für mich persönlich herausgefunden, dass es eigentlich drei große Säulen gibt, auf die alles irgendwie einzahlt. Das erste ist, deine Fähigkeit, dich auf eine Sache zu konzentrieren, deine Aufmerksamkeit, ja, man nennt es Passive Focus in der Meditation. Das ist am Ende Meditation, zumindest gibt es sicherlich unterschiedliche Definitionen, aber die passt für mich sehr gut. Das kann am Ende sein dein Atem, das kann am Ende sein eine positive Visualisierung, es kann einfach nur die Beobachtung dessen sein, was jetzt gerade ist, das ist dann Mindfulness, aber am Ende ist es immer das Schärfen deiner Aufmerksamkeit, weil nur dann haben wir auch die Chance, unsere Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken, nicht? Und das zweite ist das Thema Mindset, also welche Gedanken habe ich und wie bewusst bin ich mir über die Gedanken, die ich denke, denn auch nur dann kann ich da eingreifen. Und das dritte sind eben Emotionen, also im Grunde Emotional Intelligence. Ja, wie bewusst bin ich mir über meine Emotionen, verstehe ich, was Emotionen sind, verstehe ich, wie ich mit denen agieren kann, wie ich sie integrieren kann. Und dieser Dreiklang, der war für mich immer sehr schön und alle Tools, die ich habe, fallen immer in eine dieser drei Kategorien. Allerdings sind die natürlich auch alle untereinander verbunden. Also wenn ich beispielsweise positivere Gedanken denke, werde ich positivere Emotionen haben. Das reguliert mein Nervensystem. Da wird es mir auch wieder leichter fallen, mich auf eine Sache zu fokussieren. Also und umgekehrt, ne? Und das hat mir aber sehr geholfen, dieser Dreiklang. Vielleicht erstmal so als grobes Framework der Tools, weil da kann man jetzt beliebig ins Detail gehen.
Okay, fokussieren können, Thema Mindset, was sind eigentlich meine Gedanken?
Ja.
Dem Bewusstsein aber auch aktiv sozusagen kreieren können.
Ja. Ja.
Emotionen fühlen, also erstmal sich Emotionen bewusst werden, um auch sozusagen auf sie zu reagieren und nicht nur einfach zu agieren.
Ja, beziehungsweise eben gerade nicht nur blind zu reagieren, sondern eher in ein bewusstes Agieren zu kommen und sie einfach als einen Datenpunkt quasi zu sehen. Richtig.
Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, gerade auf Bali, waren halt, gibt es so ein bisschen auch diesen spirituellen Tourismus. Ja? Mhm. Und dann fängt einer mit Yoga an, mit Breathwork, mit Ayahuasca, mit Meditation, mit den verschiedensten Sachen. Und dann vielleicht für eine kurze Zeit sagen sie, das ist das eine und einzige, was man entsprechend benötigt.
Ja.
Ja? Wo du gemerkt hast, okay, gut, aber viele springen dann halt doch von dem einen zum anderen. Wenn wir jetzt diese Tools, so würde ich sie nennen, so ein bisschen unterteilen in diese verschiedenen Ebenen, wie würdest du die einteilen? Und jetzt vielleicht Meditation war ja auch eins der Themen, die du sehr intensiv im Kloster praktiziert hast.
Ja.
Wo hat das dir am meisten geholfen, auf welcher Ebene?
Okay, also Meditation ist so ein bisschen der Startpunkt für mich gewesen, um vielleicht mal das Feld ein bisschen aufzumachen. Weshalb bin ich damals ja auch ins Kloster? Was war ein großer Auslöser? Für mich persönlich war der Auslöser einfach das Gefühl, nicht glücklich zu sein, auf einer gewissen Ebene. Entgegen aller, ich sag mal, äußeren Erscheinungsbilder, die ich geschaffen habe, wo jeder wahrscheinlich gesagt hat, erfolgreicher, glücklicher Mensch. Mhm. Und sicherlich auch zum gewissen Grad nicht falsch. Vor allem eben in diesen Peak-Moments, wo man dann Erfolg hatte und so. Aber dieses tiefe Gefühl, irgendwie fehlt da was. Und auch der Zweifel daran, ist es jetzt wirklich das nächste Projekt wieder, das nächste Erreichen von irgendetwas? Ist es irgendwo da draußen oder ist es nicht irgendwie in mir?
Genau, also du hattest ja quasi schon das Feedback, weil es gab ja, ich glaube, dann auch der Verkauf der Firma damals und ein paar andere Projekte, die funktioniert haben. Aber so diese Leere, wie du es auch mal beschrieben hast, hat sich nicht wirklich entsprechend gefüllt.
Nee, korrekt. Ja, also das war mein Auslöser, mein Grund, ins Kloster zu gehen. Und deine Frage der Meditation, das habe ich ja auch vor ein paar Tagen zum ersten Mal, jetzt öffne ich mich ja auch ein bisschen, was dieses Thema angeht, das ist ja schon viele Jahre her tatsächlich, habe ich das auf Instagram geschrieben, dass das, was ich durch die Meditation gefunden habe im ersten, erstmal gar nicht dieser Bliss oder diese tollen Zustände waren, sondern es war eigentlich sehr viel auch Schmerz und Konfrontation mit all dem, wovor ich ein bisschen weggelaufen bin. Und über eine gewisse Zeit, dann bin ich erstmal sehr stark in den Kämpfen gekommen dagegen und dachte, verdammt, jetzt bin ich hier im Kloster, jetzt muss ich doch glücklich sein, jetzt habe ich es doch gefunden hier. Und mein Zen-Meister Hinak hat dann tatsächlich mich aus dem ersten Retreat rausgenommen, weil er gemerkt hat, dass ich so sehr gekämpft habe, innerlich, um unbedingt in diese Stille zu kommen und in dieses Glück. Und er hat mir dann wirklich in seinem Teehaus beigebracht, dass es so nicht funktioniert. Und über Wochen und Monate habe ich dann langsam herausfinden müssen, dass Glück nichts ist, was man aktiv macht und machen kann, sondern dass Glück, das ist zumindest meine auch gelebte und erfahrene Erfahrung und das, was auch viele Weisheitslehrer sagen, etwas ist, was in uns schon ist, ganz natürlich angelegt. Ja, Kinder sind sehr häufig einfach glücklich. So. Und es geht vielmehr darum herauszufinden, was hält mich denn davon ab, glücklich zu sein. Und dafür braucht's ein Innehalten, dafür braucht's mal ein Anhalten und mal in sich selber reinschauen und reinfühlen. Das ist dann häufig erstmal nicht wahnsinnig angenehm und schön, deswegen ist es toll, dann begleitet zu werden, entweder von einem spirituellen Lehrer, was auch immer, ja, Coach, Therapeuten oder einfach nur einem guten Freund, das kann auch schon helfen. Und dann nach und nach wirklich zu lernen, mit diesen ganzen unterschiedlichen Aspekten umzugehen, ja, und die Meditation hat mir eben sehr stark klar gemacht, was da in mir abgeht überhaupt erstmal.
Genau, also dieses Stille halten, erstmal in der Lage sein, wie gesagt, am Anfang erlernt man ja Meditation darüber, über seinen Atem, auf seinen Atem sich entsprechend zu fokussieren.
Kann eine Möglichkeit sein,
einen Fokuspunkt zu haben und erstmal in diese Stille zu gehen und aus dieser Stille wirklich mal wahrzunehmen, was da eigentlich los ist und was einen vielleicht hindert, was einen beschäftigt, was einen die ganze Zeit triggert.
Ja, kann man so sagen.
Würdest du das so als diesen ersten Schritt und auch diese erste Ebene, ich versuche das so ein bisschen, diese Ebenen, die du beschrieben hast, aufzugliedern?
Ja, bezeichnen? Vereinfachen kann man das sicherlich so sagen. Ja, Am Ende ist es natürlich so, dass jeder an dieser Stille etwas anderes findet. Mhm. Also es gibt auch Menschen, die etwas weniger chronisch aktiviert waren wie ich, die in dieser Stille auch in den ersten Wochen im Kloster sehr schnell schon ein Gefühl von Frieden und Glückseligkeit gefunden haben. Es ist aus meiner Erfahrung selten so, dass das dann einfach das normale, sozusagen the new normal wird, ja, sondern früher oder später kommen eben einfach Dinge hoch, die wir einfach im Unterbewusstsein haben, die wir uns nie angeschaut haben, aus der Kindheit, aus unserem Leben und so weiter. Aber das, vereinfachend gesagt, war das mein Weg, den du gerade beschrieben hast, ja.
Aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin auch jetzt schon einige Male in diese Stille gegangen, mal 3, mal 4 Tage, noch keine irgendwie 10 Tage und noch nicht in dem, sag ich mal, Umfang wie du. Mhm. Wie ich es erlebt, genau, was ich komplett nachvollziehen kann, ist dieses Glück einfach, dieser Frieden. Ich würde es eher, sag ich mal, als eine Art Frieden bezeichnen. Ja. Und mir hilft es immer, also ich merke immer wieder, dass ich in gewissen Phasen des Lebens, da merke ich einfach, okay, it's too much. Also jetzt ist gerade einfach hier passiert im Unternehmen viel, das passiert privat entsprechend viel. Und ich merke so, okay, ich funktioniere jetzt, aber ich habe jetzt keine wirkliche Zeit auch mal zu regenerieren, wie ich sozusagen ins Fitness entsprechend gehe und dann auch Regeneration entsprechend ausbaue, sozusagen einplane. Und dort hilft mir dieses wirklich aktive mal 2-3 Tage, 4 Tage in die Ruhe zu geben, dass ich nicht die ganze Zeit am Agieren, Reagieren, wie auch immer letzten Endes bin, wieder wirklich zu mir komme, also auch dieses Zentrieren, wirklich mir Zeit nehme zu sehen, was beschäftigt mich, was ist mir wichtig, und komme dann oft, sage ich mal, mit einer Klarheit raus, mit einer gewissen Zentrierung, so bezeichne ich es immer, mit einer gewissen Ruhe, die mir dann auch hilft, also oder ich bin dann auch wieder in einem emotionalen Zustand, der mir dann auch hilft, sozusagen nicht nur zu reagieren, sondern eher zu agieren.
Ja.
Ja? Ich weiß jetzt nicht, welcher sozusagen Ebene das ist. Ich würde sagen, das ist irgendwo diese Ebene 1, ja, obwohl es hat auf allen Ebenen letzten Endes einen gewissen Einfluss schon, diese Ruhe, diese Meditation für mich persönlich jetzt. Einerseits wieder dieses Fokussieren, 2, Gedanken aktiv wahrnehmen, aber auch Gedanken in einer gewissen Weise kontrollieren ist hart, aber so prägen.
Ja.
Aber dann auch sozusagen diese emotionale Reaktion spüren, was da entsprechend los ist, aber nicht einfach nur reagieren, sondern ja, wieder im Driver's Seat zu sein.
Ganz genau, ja. Also für mich ist es so, dass Meditation im Grunde so direkte und indirekte Benefits hat. Ein direkter Benefit ist zum Beispiel die Regulierung des Nervensystems. Passiert direkt. Wenn du es so machst, wie es sein sollte. Und das in sich hat, wie du schon sagst, so Spillover-Effekte auf alles andere. Das hat Einfluss darauf, welche Gedanken du denkst, hat Einfluss darauf, wie du dich fühlst, hat Einfluss darauf, welche Entscheidungen du im Leben triffst und so weiter. Das in sich würde wahrscheinlich schon ausreichen, als Beweggrund zu meditieren. Es gibt natürlich auch andere Methoden noch dafür, aber Meditation ist einfach ein sehr bewiesener Pfad dafür. Und dann gibt es so indirektere Benefits davon, die dann zum Beispiel sind, wie du schon richtig gesagt hast, ja unglaublich ein spannendes Thema, das Thema der Gedanken. Ja? Also welche Gedanken habe ich eigentlich und warum habe ich die? Und da gibt es ja auch sehr viel unglaublich spannenden Research dazu, dass quasi der Grund, weshalb wir gewisse Gedanken denken, da gibt es sicherlich unterschiedliche Modelle dazu, aber was schon relativ klar ist mittlerweile ist, dass noch viel wichtiger, welche Gedanken wir denken, ist, auf welche Gedanken setzen wir unsere Aufmerksamkeit. A. Und B. Welche Gedanken halten wir für wahr? Gibt es ein schönes Beispiel, du läufst auf der Straße, hast eine gelbe Jacke an, jemand kommt zu dir und sagt, was für eine hässliche gelbe Jacke. Dann sagst du, hey, das trifft mich. Wenn der sagen würde, was für eine hässliche blaue Jacke, würdest du sagen, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich habe eine gelbe Jacke an, der Typ hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Und das heißt also, wir treffen unterbewusst Entscheidungen darüber, welcher Gedanke, den wir haben, Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und das ist zum Beispiel auch so ein ganz feiner Mechanismus. Durch die Meditation habe ich viel mehr, es gibt ja diese Reizreaktion und die Pause dazwischen, habe ich viel mehr Möglichkeit, kurz zu reflektieren und zu sagen, ist das, wie ich darüber denken möchte? Macht das Sinn? Ist das der richtige quasi Gedanke, die richtige Interpretation? Ist ja nur, was unser Hirn uns als potenzielle Interpretation der Realität gibt. Und häufig täuschen wir uns auch. Das sind so diese ganzen indirekten Benefits davon. Oder ich lerne, mit meinen Emotionen zu sitzen. Wer lernt das schon? Der klassische Choleriker, da gibt es ja auch viele Chefs, die so beschrieben werden, nicht nur in der Startup-Welt, sondern generell. Das Thema ist aus meiner Sicht einfach, dass die Wut, die dann aufkommt, als direkte Handlungsempfehlung wahrgenommen wird. Und dann wird das auch direkt umgesetzt. Und dann schreie ich alle zusammen. Wäre vielleicht klüger, einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen, ist das gerade angemessen? Ja, und gibt es nicht auch einen anderen Weg? Und das sind so diese ganzen indirekten Vorteile, die sich dann auch noch ergeben daraus.
Jetzt waren wir bei der Meditation und das war auch sozusagen ist meine eigene Erfahrung.
Ja.
Breathwork gibt es ja auch unterschiedlichste Formen. Mhm. Ja. So, wie dient dir das im Alltag? Hast du das auch im Kloster gelernt, verschiedene sozusagen Atemtechniken?
Ja.
Oder wie wurdest du damit konfrontiert und wie unterstützt dich das?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich habe ja noch bevor ich im Kloster war, war ich ja schon in den USA, habe da mehrere Vipassana-Retreats gemacht. Das ist ja eine ganz andere Form der Meditation, wo es so gut wie gar nicht um den Atem geht. In erster Linie mal, um den Geist zu beruhigen, aber dann ist es eine sehr starke Körperwahrnehmungsmeditation. Also es gibt unterschiedliche Methoden. Die Zen-Meditation, die ich gelernt habe, ist sehr stark tatsächlich, arbeitet sehr viel mit dem Atem. Nicht nur. Es gibt auch andere Methoden, gibt auch körperbasierte Methoden und gibt auch einfach nur ein direktes in die Stille gehen. Es gibt ganz viel. Es gibt auch Dankbarkeitsmeditation und so. Aber tatsächlich die häufige Einsteigerübung ist über den Atem, weil er ist immer da. Er führt uns immer in den jetzigen Moment und er ist sehr simpel. Er braucht sehr wenig Erklärung und egal, ob du jetzt deine Atemzüge am Ende zählst oder eine Übung, die gerade meinen Lehrer sehr viel lehrt, weil sein Lehrer aus Japan sie sehr viel lehrt und weil sie auch schon tausende von Jahren Tradition hat, die sogenannte Ausatemverlängerung. Und es ist sehr spannend, weil wenn du dir eigentlich, ich würde sagen, dass so gut wie alle Breathwork-Modalitäten und Lehrer auf der Welt sich wahrscheinlich in einer Sache einig sind, dass der Weg zur Entspannung ist, ein längeres, entspanntes Ausatmen als der Einatmen. Und das ist zum Beispiel etwas, das überhaupt mal zu hören und überhaupt mal zu erleben, wie ist das eigentlich? Das haben wir ja gerade gemacht, bevor wir hier gestartet sind. Wenn mein Ausatmen einfach ein bisschen länger sein darf als mein Einatmen und dann überhaupt mal zu spüren, wow, jetzt verändert sich hier was, ja. Und das kann teilweise ganz sanft sein, das kann dann aber auch sehr extrem werden. Wenn man das mal eine Stunde macht und immer tiefer geht, dann kommen auf einmal vielleicht auch tiefere Erfahrungen, die einem wirklich nochmal sehr viel geben können, muss aber nicht. So, das ist erstmal die Regulierung des Nervensystems.
Ich versuche das für mich so ein bisschen auf diesen verschiedenen Ebenen zu sortieren, weil es gibt ja auch andere Arten, so sage ich mal, des Breathworks, die dann auch eher in, sage ich mal, so ein bisschen ekstatische Zustände entsprechend reingehen. Das habe ich mittlerweile 3-4 Mal erfahren und das dient für mich, würde ich sagen, eher der wirklich Emotionsregulation.
Ja.
Also du merkst halt, es fällt alles ab. Ist aber eine ganz andere sozusagen Übung als die stille Meditation.
Ja.
Ja. Und auch in Anführungszeichen von dem Effekt, du hast einen sehr, sehr starken Effekt, weil es werden wirklich sozusagen wie so eine Entladung findet statt. Hilft dir auch wiederum sozusagen dein Nervensystem zu zentrieren, ja, ist aber eine andere Art als ich sitze in Stille und beobachte meine Gedanken.
Ja. Ja, das ist sogar natürlich, das Beobachten der Gedanken wäre dann eher so Richtung Mindfulness tatsächlich. Das ist dann gar nicht mal die Zen-Atem-Meditation unbedingt. Aber ich glaube, was du sagen willst, ist, dass es natürlich auch anders als jetzt so ein sanftes Ausatmen verlängern, nicht?
Genau.
Und das ist so, ja. Also der Atem ist was unglaublich Spannendes. Dan Brulé ist ja so einer der großen Gottväter, was das Thema angeht, und auch Tony Robbins gecoacht und alle sozusagen in Breathwork ausgebildet. Und Wenn man sich damit mal tiefer beschäftigt, es gibt so viele Arten zu atmen. Wir haben ja auch gerade dieses kurze Anhalten des Atems noch mit reingenommen, was das CO2 quasi im Blut ansteigen lässt, was die roten Blutkörperchen dazu veranlässt, quasi Sauerstoff wieder abzugeben. Und dadurch kannst du quasi im Grunde wiederum den Parasympathikus aktivieren. Also da sind so viele Feinheiten drin. Und es gibt, wie du sagst, ganz unterschiedliche Arten zu atmen. Die Wim Hof-Atmung zum Beispiel ist eher eine Aktivierung tatsächlich, um dann in Inaktivierung zu gehen. Also es ist ein sehr spannendes Feld und es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen dafür. Auch ein bisschen davon abhängig, was möchte ich jetzt gerade erreichen. Ja.
Genau, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Testing. Also was funktioniert für einen? Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, warum ich jetzt auch, sage ich mal, so auf dieses Thema gerade eingehe, weil ich fand das sehr, sehr spannend, wie du das in diese drei Ebenen gegliedert hast.
Ja.
Und das hat mir auch wirklich geholfen, zu sagen, okay, das hilft mir dabei, das andere hilft mir dabei.
Ja.
Ja? Und das ist alles diese innere Arbeit auf eine unterschiedlichste Art und Weise. Und sie haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ja.
Ja.
Und wahrscheinlich in der Kombination brauche ich mal mehr das und mal mehr das. Ja.
Ja.
Man sollte sich aber, glaube ich, nur bewusst sein, dass man auf allen Ebenen irgendwo
arbeitet. Ja, richtig.
Arbeitet?
Ja,
ist mein. Ich will es auch nicht arbeiten sollte. Ich will niemandem sozusagen vorschreiben, was er machen soll.
Bin ja? ich bei dir.
Aber dass das wahrscheinlich schon dann erst wirklich holistisch entsprechend funktioniert, wenn man alle drei Ebenen berücksichtigt, um, dann kommen wir wieder zurück, die richtigen Antworten für sich zu finden und den Weg, den man geht, zu genießen.
Absolut, ja. Also, ja, genau. Also ich kann nur über meine eigene Reise sprechen und sie war eben so eindrucksvoll für mich, weil ich dann ins Kloster gekommen bin und gedacht, jetzt meditiere ich, jetzt wird alles gut. So.
Ja.
Und ich habe ja schon gesagt, mein erstes Learning war, ganz so leicht ist es nicht.
Es wäre aber schon schön, wenn man so, okay, nur das machen.
Ja.
So 2 Wochen Kloster, Lebensglück
genau.
Gefunden.
Klasse.
Wird alles bitte laufen.
Haken ne? dran, wieder zurück, weitermachen. Ja, und vielleicht ist es auch für manche so, für mich war es halt nicht so.
Könnte man sicherlich verkaufen.
Ja, absolut. Passiert ja auch sehr viel so in der Selbsthilfe. Das passiert ja sehr viel in der Selbsthilfeindustrie, ne? Dass dann immer diese kurzen, du brauchst nur die eine Sache und mach sie für 8 Wochen, dann ist alles gut. Hat für mich selten funktioniert. Und meine eigene Evolution war ja, dass ich angefangen habe mit der Meditation, was ich auch für richtig und gut halte. Und das ist auch das Haupttool, wo ich sage, das hat sich durchgezogen, das werde ich den Rest meines Lebens höchstwahrscheinlich machen. Dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass da eben auch ganz viele starke Emotionen sind. Und die kommen insbesondere in der Meditation für mich persönlich hoch. Also musste ich mich auch damit beschäftigen. Ich hatte dann das große Glück, dass ich im Kloster eine somatische Therapeutin kennengelernt habe, die auch Sensei im Kloster ist und war und bis heute auch eine Freundin und meine Therapeutin. Und durch die habe ich überhaupt erstmal verstanden, was Emotionen eigentlich sind. Und wie ich mit denen umgehen kann. Und dann sieht man also schon von der ersten in die dritte Ebene gekommen, ne, die ich ja aufgemalt habe. Also erstmal sozusagen Fokus, okay, klar, und dann jetzt zu den Emotionen. Und auf dem Feld habe ich mich sehr lange bewegt, bis ich dann jetzt ja wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, erst die letzten 6 Monate für mich verstanden habe, dass die kognitive Ebene aber auch eine sehr wichtige Ebene ist, die wiederum auf alles andere einfach Auswirkungen hat. Ne? Also die Geschichte habe ich dir ja erzählt, dass ich jetzt 2 Jahre sehr stark mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bis zu einem Punkt wirklich der Arbeitsunfähigkeit und auch extremen Hoffnungslosigkeit, weil die konventionelle Medizin, so wunderbar sie ist und so sehr ich sie schätze, für mich einfach nicht funktioniert hat, trotz aller Versuche. Und was mich dann am Ende tatsächlich geheilt hat, war im Grunde diese besondere Form der Meditation, in der ich ganz bewusst positivere Gedanken denke. Über mich, über meinen Körper, über meine Gesundheit, über meine Zukunft. Und das wirklich 2-3 Mal am Tag. Joe Dispenza, für manche vielleicht ein Begriff. Gibt natürlich auch andere, die das so lehren. Und das hat mir nochmal unglaublich klar gemacht, die Kraft unserer Gedanken. Und dann kam die dritte Ebene dazu. Und ich persönlich würde jetzt im Moment sagen, dass ich so glücklich bin und so reguliert wie noch nie in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag und every day, all day nur in Bliss bin, überhaupt nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in den Zustand komme, wo ich jetzt bin. Und ich persönlich attribuiere das sehr stark einfach genau diesem Dreiklang, dass ich nichts ausgelassen habe. Ich hätte ohne die Meditation nicht auf die Emotionen kommen können und hätte ohne diesen Weg und im Grunde Krankheit als Chance, ja, dann auch nicht nochmal den Weg in das Kognitive, die kognitive Arbeit finden können. Und dieser Dreiklang scheint mir im Moment für mich das zu sein, an dem ich mich jetzt auch weiter orientieren werde. Ja. Und insofern würde ich die Aussage schon so ein bisschen unterschreiben. Wie gesagt, zumindest für mich war sie sehr wahr, dass das wirkliche Klick, das, als es wirklich Klick gemacht hat, das war erst, als ich alle drei Ebenen integriert habe. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Ist eine Menge Arbeit.
Ist eine Menge Arbeit. Ist nicht immer schön, aber ist unglaublich bereichernd. Ne? Also ich finde auch immer, mir ist es immer wichtig, auch diesen Teil zu nennen von es ist halt schmerzhaft und du hast halt natürlich auch diese negativen Emotionen und Gedanken. Aber man muss auch sagen, ich habe dann auch sehr früh erste Erfahrungen gemacht, die extrem positiv waren, mit unglaublichem Glück und vor allem einem Frieden in mir, der mir wirklich unglaublich viel gegeben hat, bis heute. Und dann war mir irgendwann mal klar, ich glaube, da in der Richtung könnte der Weg irgendwo sein. Also es ist auch ein unglaublich bereichernder Weg, der schon auch schnell zu unglaublich positiven Ergebnissen führen kann. Ne? Also das will ich auch sagen. Es ist nur eben nicht so, man macht es mal 3 Wochen und dann ist gut.
Genau, kann ich unterschreiben. Allein dieses Thema Meditation und man denkt, ach Gott, jetzt, hey, 2-3 Tage da, mach es einfach mal, die 2-3 Tage, hey, es tut keinem richtig weh.
Ja.
Und es hatte für mich auf jeden Fall eine wirklich nachhaltige Erkenntnis.
Ja.
Über mich und mein Innenleben und wie ich funktioniere.
Genau. Ja.
In dem Kontext fand ich auch den Begriff Self-Leadership super spannend, weil genau, wir hatten es von diesen Externalitäten gehabt und es geht oft darum, okay, ich muss dorthin kommen, ich muss das entsprechend machen und dann bin ich bei Level 2, 3, 4, 5, 6 angekommen.
Ja. Ja.
Dabei lassen wir uns aber triggern von oft auch, ja, vielleicht Erfahrungen aus der Kindheit. Eltern, Freunde haben gesagt, wenn du das bist, dann bist du akzeptiert, dann bist du toll.
Richtig, ja.
Anstatt wirklich look inside, in sich selbst hineinzuhören.
Was will ich eigentlich?
Ja. Und genau, was will ich eigentlich? Aber auch so mit diesem, hey, mit diesem Körper, ja, mit diesen Emotionen, mit diesen Gedanken entsprechend umzugehen, das kriegen wir leider in unserer Kultur, gibt es andere Kultur, da wird da ein größerer Fokus drauf gelegt, ja. In unserer Kultur spielt es keine Rolle.
Ja.
Und für mich, ich habe auch, ach Gott, vielleicht rede ich darüber auch in 5 Jahren wieder anders.
Ja, das passiert.
Aber wenn ich überlege, so jetzt in den letzten Jahren habe ich schon das Gefühl, durch diese innere Arbeit, dass ich halt wieder mehr am Ruder sozusagen des Bootes bin, des Bootes Florians, ja, und meinen Kurs selbst bestimmen. Und vorher war ich sozusagen einfach nur von verschiedenen Sachen getriggert und ich bin gerannt und bin gerannt. Habe aber auch gar nicht mehr wirklich gefühlt, was da vorgeht, sondern habe nur irgendwann gespürt so, wow, irgendwie ist die Maschine hier gerade überhitzt.
Ja,
und es fühlt sich nicht gut an.
Ja.
Aber was für mich eine große Motivation ist, ist wirklich dieses Thema, dass ich mir einfach vorstelle, auch so, ich bin Herr meiner selbst in einer gewissen Art und Weise.
Ja, also für mich gab es da gibt es eine Studie, die ist unglaublich spannend und irgendwie auch lustig. Da hat man also quasi aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie, hat man sich Richter angeschaut und hat versucht herauszufinden, was ist eigentlich der beste erklärende Faktor dafür, ob wie ein Urteil ausfällt. Ja, das ist ja sozusagen die höchste Form der Entscheidungsfindung, ne? In einem relativ kontrollierten Setup mit gegebenen Regeln und so weiter. Man sollte ja eigentlich meinen, was am Ende die beste Entscheidung und das Urteil treibt, ist der Fall selber oder eben wie das Gesetz ausgelegt wird. Tatsächlich hat man gefunden, dass zum Beispiel je länger die Verhandlung lief ohne eine Pause, hat sich die Wahrscheinlichkeit für ein, sagen wir mal, einen Schuldfreispruch oder ein gutes Urteil für den Angeklagten von 65% nahe 0% abgesenkt. Das heißt, je müder und gestresster der Richter wurde, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dem noch wohlwollend öffnen konnte und diesen Teil gesehen hat. Das war eine Studie, da gibt es eine zweite dazu, dass man tatsächlich herausgefunden hat, dass einer der wichtigsten Marker Gerüche sind. Man hat dann unterschiedliche Gerüche in den Gerichtssaal gegeben. Es gab so einen bitteren Geruch und dann gab es den Geruch von Essen und so weiter. Und das hat eine unglaubliche Auswirkung gehabt auf die Zahlen, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auf die Entscheidungsfindung. Und das war für mich auch nochmal so ein großer, erhellender Moment, weißt du, wo die Frage ist, wer trifft hier eigentlich Entscheidungen? Du denkst dann irgendwie im Nachhinein, weil du kein Bewusstsein über diese Faktoren hast, du hättest da irgendwie dein Bestes gegeben und das wäre einfach nur du und deine Ratio haben einfach mit ihrem unglaublichen Genie die richtige Entscheidung getroffen. Dabei ist es so viel um uns herum und dann kommt ja noch Unterbewusstsein, Kindheitserfahrung und so weiter alles dazu. Und mein Gefühl ist mittlerweile, was wie gesagt auch aus sehr vielen Studien bestätigt ist, dass wir tatsächlich wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil eher ferngesteuert sind von einem unterbewussten Autopiloten, als dass wir wirklich ganz bewusst, ja, mit völligem Bewusstsein einfach das, die beste Entscheidung versuchen zu treffen. Und insofern ist es eben sehr wichtig, dieses Bewusstsein aufzubauen, aus meiner Sicht.
Ich würde sagen, der erste Schritt ist vielleicht getan. Ja. Wahrscheinlich merken wir dann im zweiten Schritt.
Ja.
Da steuern uns noch ganz andere Sachen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist ein Weg und es ist ein Erkenntnisprozess. Und
ja,
am Ende des Tages, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, um was geht's? Es geht um dieses Thema der Glückseligkeit.
Mhm.
Ja. Und du hattest ja auch gesagt, dass ja quasi diese Klosterzeit, diese letzten 50 Jahre dich wirklich auch glücklicher gemacht haben.
Mhm.
Ja. Wir sind so ein bisschen drumherum geschwirrt jetzt, ja, schon. Ja. Aber was hast du jetzt konkret für dich über Glück gelernt?
Ja, das ist eine ganz leichte Frage. Ja, also erstmal muss man natürlich so ein bisschen den Glücksbegriff eigentlich überhaupt definieren. Warum ist das so ein bisschen schwer? Weil ich habe das Gefühl, jeder weiß eigentlich so intuitiv ein bisschen, was es ist. Also nicht ohne Grund ist das einer der größten Treiber für eine der größten Industrien, die Selbsthilfeindustrie oder Self-Development-Industrie und viele andere, ist die Suche nach Glück. Es gibt ja auch viele, die im Grunde sagen, dass jeder Mensch ultimativ nach Glück strebt. Es zeigt sich nur anders. Für den einen heißt Glück, das perfekte Kunstwerk zu schaffen. Für den anderen heißt Glück, Geld. Für den dritten heißt Glück, die Familie zu haben. Also wir haben dann unterschiedliche Projektionen in der Welt, aber ultimativ geht es immer darum, die Suche nach diesem Glück, was auch immer das ist. Und ich finde es sehr spannend. Man kann sich dem natürlich nähern, aber also man kann zum Beispiel aus einer hormonellen Sicht drauf schauen. Es gibt ja auch den Unterschied zwischen Befriedigung, Pleasure und Glück, Happiness. Und Pleasure, Befriedigung sicherlich sehr stark Dopamin getrieben. Ja? Also das ist ja das Hormon, was uns einfach am Ende Dinge erreichen lässt. Früher zum Beispiel zur Jagd gehen ließ und dann auch
Belohnungshormon, so nennt man es ja eigentlich
auch. Genau. Ja? Und dann uns belohnt dafür, dass wir Dinge getan haben. Ist aber leider etwas, was sich auch schnell gegen uns richten kann und einer der Hauptfaktoren darin, dass wir dann süchtig werden nach gewissen Dingen. Und viele Drogen am Ende führen zu einem Dopaminausstoß. Inklusive Rauchen, Kaffee stößt zwar nicht direkt Dopamin aus, aber erleichtert es den Zellen, das Dopamin quasi aufzunehmen und so weiter und so fort.
Instagram.
Instagram,
ja. Genau, wir reden ja auch oft von der Dopaminsucht heutzutage, oder? Also wenn jetzt so die Titles siehst momentan, das ist ja ein großes Thema auch.
Richtig.
Ja. Diese Dopamin-Addiction bedeutet nicht, dass Dopamin schlecht ist. Dopamin hat uns ja sehr viel oder dient uns. Ja. Aber es ist nicht in der Balance, sozusagen in der Balance zu anderen Hormonen hat es vielleicht eine zu große Dominanz.
Ja, genau. Und einfach auch eine zu hohe Priorität in unserem Leben, weil wir dann unser Leben danach ausrichten. So war es bei mir auch. Und du bist dann in diesen Peak Moments, wo das Dopamin dann kommt, glücklich, aber der Abfall ist extrem hart. Und dadurch kommt ja dann...
Schöne Sachen kaufen, schön feiern gehen, ja. Was auch immer.
Was auch immer, genau, ja. Whatever genau, floats your boat. Ja, da gibt's ja, unsere Gesellschaft war ja sehr kreativ und hat da viele Möglichkeiten im Grunde geschaffen. Und Glück ist sicherlich hormonell gesehen mehr auf der Seite von Serotonin, Endorphine, selbst Oxytocin, was ja mehr so das Bindungshormon ist. Endorphine mehr so ein körperliches Wohlgefühl, Serotonin so ein innerer Frieden, ja. Und diese Hormone haben ja auch eine viel längere Verweildauer. Und das ist, glaube ich, erstmal, wenn man sich dem hormonell nähern möchte, wahrscheinlich eher, worüber wir sprechen. Somatisch, glaube ich, für viele Menschen sehr im Herzbereich einfach zu fühlen. Es gibt ja auch so Heatmaps darüber, wo Menschen gewisse Emotionen verorten, typischerweise. Trotzdem bleibt es am Ende immer so ein bisschen, wenn du mich jetzt fragst, wie schmeckt ein Pfirsich? Und du hast noch nie einen Pfirsich gegessen. Und ich sage dir, ja, ist irgendwie süß. Und dann sagst du, ah, so wie eine Banane. Dann sage ich, ja, nicht wie eine Banane, hat eben einen anderen Geschmack. Und dann sagst du, ja, wie ein Apfel. Ja, ist auch süß, aber... Und das ist, glaube ich, das Problem bei Glück, dass es schwer ist, eine Definition zu treffen. Aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, alle ein gutes Gefühl davon. Wichtig ist für mich immer erstmal nur zu unterscheiden zwischen Befriedigung und Glück.
Genau, diese Differenzierung zu verstehen. Und diese Differenzierung auch zwischen dem wohlwollenden Gefühl des Serotonins, das halt eher... durch andere Faktoren oder Oxytocin ist ja so, sag ich mal, soziale Bindung.
Ja.
Und okay, jetzt habe ich einen Dopamin-Kick gerade. Ja, aber sich dem bewusst zu sein und vielleicht das auch auszubalancieren, das ist ja auch fast ein ausbalanciertes Leben. Ich brauche manchmal vielleicht dieses Exciting, aber am Ende brauche ich soziale Bindung. Ja, entsprechend eine sichere, entsprechende Umgebung, um wirklich dann auch mehr vielleicht diese Zufriedenheit, diesen Frieden zu fühlen. Problem ist, glaube ich, aber, dass natürlich in unserer Konsumgesellschaft alles darauf ausgerichtet ist, eigentlich so auf dieses Thema Dopamin.
Ja.
So,
ja.
Glück wird oft mit Konsum und mit Belohnung letzten Endes.
Ja, wir verwechseln Glück mit Befriedigung.
Genau.
Kurzfristiger Befriedigung. Das ist das Ding. Und das Spannende ist eben, wenn du das mal verstehst, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt sozusagen so wiederhole, dass das allen schon hundertprozentig klar ist, aber es ist für mich auf einer täglichen Basis immer wieder erstaunlich, wenn ich mich frage, was brauche ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich und was brauche ich jetzt gerade? Was braucht dieses Körper-Geist-System jetzt gerade? Dann ist häufig die Antwort vielleicht nicht unbedingt scrollen auf Instagram. Kann dann sein, ich mache es trotzdem, weil ich einfach irgendwie da in die Falle tappe. Aber häufig kann es sein, die Wohnung aufzuräumen. Das ist ein unglaublich krasser Serotonin-Ausstoßmechanismus. Es kann sein, soziale Beziehung, ein sicheres Gespräch mit einem guten Freund. Es kann sein, ein Spaziergang und so. Klingt ein bisschen langweilig, aber je häufiger man das macht, lernt das Hirn auch ein bisschen um und sagt, ich weiß genau, oder was kann Massage, es gibt so viele Sachen. Ich weiß dann genau, okay, das ist wahrscheinlich eher das, was mich jetzt für die nächsten 6 bis 8 Stunden in einen viel besseren State bringt, als die kurzfristige Variante. Ne, wir haben es gerade alles genannt.
Genau, die danach sozusagen mich eventuell noch schlechter fühlen lässt, weil ich habe nur dieses Peak gehabt,
höchstwahrscheinlich.
Aber sozusagen die Speicher wurden nicht richtig gefüllt. Ja.
Geht gar nicht wirklich bei Dopamin, das ist ja der ganze Witz. Ja. Also dieses System wurde ja nur dafür gebaut, uns zu einem gewissen Ziel anzutreiben und dann dieses Ziel zu erreichen. Das ist ja einer der Gründe, weshalb man auch immer sagt, wenn du dir ein langfristiges Ziel setzt, Marathon laufen oder so, don't overshare it. Erzähl nicht jedem davon jeden Tag, weil das schon ein Teil dieses Erreichen des Ziels quasi vorwegnimmt. Du quasi ziehst schon vom Bankaccount des Dopamins ab Und das kann dazu führen, dass du es am Ende gar nicht erreichst. Genau, also,
weil du erlebst es quasi schon in dem Moment so ein bisschen, wenn du es die ganze Zeit sharest.
Ja.
Und quasi der
fühlst dich schon, als hättest du es eigentlich schon halb, ne?
Wird reduziert. Ja. Ach Gott, eigentlich alles nur diese kleinen Hormone.
Vieles, ja, sicherlich. Es ist auch so spannend, ne? Wie sozusagen wir ja uns häufig als so weiterentwickeltes Wesen sehen und am Ende des Tages bleiben wir aber sehr, 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 ich sag mal fast schon anachronistische Tierwesen, ja, die immer noch ähnlich getrieben sind. Ich habe mal gelesen, unser Nervensystem ist, glaube ich, 40.000 Jahre alt, muss man sich mal überlegen. Das operiert immer noch.
Ja, ach Gott, dass wir so primitiv sind, wollen wir uns nicht eingestehen.
So ist es.
Weil wir jetzt ja alle diese helfen. Tollen Sachen tragen und diese technologischen Innovationen vorangebracht haben. Aber genau, an der Inner Work, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben.
Ja.
Schön, dass ihr beim In Good Company Podcast dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Supportet mich, indem ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.